bin wieder unterwegs nach Gotha. Heutiges Ziel ist der Weltladen in der Jüdenstraße. Er befindet sich direkt gegenüber vom Augustinerkloster in den Räumen eines ehemaligen Kioskes. Der Laden vertreibt ein buntes Sortiment von Waren aller Art aus den sogenannten Entwicklungsländern oder Schwellenländern. Hier treffe ich Frau Schulze, die sich ehrenamtlich in dem Verein, der den Weltladen betreibt, engagiert. Doch bevor wir von ihr mehr über den Gotha-Weltladen erfahren, möchte ich an dieser Stelle auf die Geschichte dieser Läden und ihr Konzept eingehen. Die ersten Läden dieser Art kamen Ende der 60er Jahre in den Niederlanden auf und fanden in den folgenden Jahren ihren Weg nach Deutschland. Damals noch unter dem Namen Dritte Weltladen verbreiteten sie sich zunächst im Westen Deutschlands. Der erste deutsche Weltladen eröffnete 1970 in Stuttgart. Bis 1978 stieg die Zahl bereits auf 40 Stück hierzulande an und wuchs bis 1985 sogar auf 200. Nach der Wende eröffneten auch in Ostdeutschland zahlreiche Weltläden, sodass es heute rund 900 dieser Geschäfte im ganzen Land gibt, die 2019 einen Umsatz von 83 Millionen Euro erwirtschafteten. Die meisten dieser Läden sind als Vereine organisiert, die VerkäuferInnen arbeiten ehrenamtlich. So auch in Gotha. Wie Frau Schulze sind auch ihre KollegInnen bereits im Rentenalter und betreiben den Laden in ihrer Freizeit. Ich möchte zunächst einmal mehr über die Geschichte des Ladens in Gotha erfahren und was für ein Konzept der Weltladen hier mit seinem Geschäft verfolgt.
Der Weltladen wird vom Verein betrieben, zwar Gotha weltoffen und fair. Und den Laden gibt es seit 2014 und wir vertreiben eigentlich alles, was mit fairem Handel zu tun hat. Also Lebensmittel, Spielzeug, Textilien, Einkaufstaschen, Heimtextilien. Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Wein, Cola, Öl, Gewürze.
Für den Einkauf und die Auswahl des Sortiments hat der Gotha Weltladen bei der sogenannten Fähre einen Partner gefunden. Die Fähre beschreibt sich auf ihrer Internetseite selbst als das ostdeutsche Regionalzentrum des fairen Handels. Sie sind eine Genossenschaft, die von Weltläden und Aktionsgruppen sowie vielen entwicklungspolitisch engagierten Einzelpersonen gebildet wird. Tätig sind sie dabei vor allem als Großhändler für Weltläden und Fairhandelsgruppen. Aber auch Multiplikatorenbildung, Beratung der Weltläden und entwicklungspolitische Bildungs-, Informations- und Lobbyarbeit zählen zu ihren Aufgaben. Dazu jedoch später mehr. Zu Beginn möchte ich auf die Arbeit der Weltläden vor Ort eingehen. Die Form als Verein wurde zum einen deshalb gewählt, weil es auf diese Weise möglich ist, Fördermittel zu beantragen. Der Verein existierte allerdings auch schon vor der Weltladenfiliale in Gotha, um sich für die Interessen des fairen Handels einzusetzen. Durch die Städtepartnerschaft mit Adua in Äthiopien kam hier außerdem noch ein lokaler Bezug zu einem Produktionsort zustande. Priorität beim Sortiment ist selbstverständlich der Verkauf von ausschließlich fair gehandelten Produkten. Zur Sicherstellung der eigenen Anforderungen werden ProduzentInnen vor Ort besucht und die Produktion dokumentiert.
Es gibt eine sogenannte Fähre, also F.A.I.R. In Dresden. Das ist eine Handelsgesellschaft, die also die Produkte im Prinzip ankauft und besorgt und dann wieder verteilt auf die eine Weltläden. Und das sind Produkte von El Buendo, von Gepa, die also damit vertrieben werden. Und aus den einzelnen Regionen kommen die dann von den Bauern, aus diesen einzelnen Bauerngenossenschaften eigentlich auch, die in Afrika zum Beispiel existieren oder in Vietnam oder auch in Kuba und so, damit eben dann die Produkte wirklich so verkauft werden oder aufgekauft werden, dass die Hersteller auch was davon haben. Also dass es wirklich ein fairer Handel ist, dass keine Aufschläge draufkommen und die nur Centstücke kriegen und hier alles ganz teuer verkauft wird. Also das wird von der Fähre geregelt. Im Prinzip sind es ausschließlich Fairtrade-Produzenten und auch die eine Weltläden. Es ist ja nicht nur, dass die verkaufen, sondern wir machen ja auch im Prinzip Bildungsangebote. Da wird also wirklich dort auch hingefahren, da gibt es Kontaktpersonen, die sich das angucken, die Filmaufnahmen machen, wo die Filme dann auch zu uns herkommen. Also das funktioniert eigentlich sehr gut.
Neben des im Rahmen der Dokumentation vor Ort erstellten Materials zu Weiterbildungszwecken gibt es auch persönliche Zusammentreffen der Vereinsmitglieder mit den ProduzentInnen an den jeweiligen Produktionsstandorten. Frau Schulze berichtet von einer äthiopischen Kaffeezeremonie, an der sie teilnehmen durfte.
Also in Äthiopien, da habe ich sie selber miterlebt, das ist wahnsinnig interessant. Also es dauert so eine halbe Stunde, bis man seinen Kaffee dann wirklich fertig hat. Aber da wird wirklich die grüne Kaffeebohne geröstet über einem offenen Feuer in den Kannen, dann wird das knackt richtig herrlich, also das ist, und das duftet, also es ist faszinierend. Dann wird das in wie so eine Art Mörser gegeben, wird richtig gerieben mit dem Mörser. Dann wird es in so Tonkalebassen reingetan und wird mit Wasser übergossen. Das ist eigentlich das Normale. Aber das muss dann immer mehrmals hin und her geschüttet werden, wird auch dabei weiter erhitzt, damit dieser Kaffeesatz dann immer wieder bleibt. Aber er zieht sich, es kommen wirklich die Aromen etappenweise raus. Und dann wird das in Kannen und wird in so ganz kleinen Tassen wirklich ganz heiß serviert. Aber ohne irgendwas, keine Milch oder so dazu. Also das verdirbt nur. Und das, dieses Aroma ist faszinierend.
Ziel dieser Austausche, Reisen und des dabei entstehenden Dokumentations- und Informationsmaterials ist neben der Sicherstellung der Einhaltung von Fairtrade-Standards auch das Generieren von Multiplikatoren und die Weiterbildung der MitarbeiterInnen. Die Abnehmerschaft des Weltladens besteht aufgrund geringer Laufkundschaft vor allem aus StammkundInnen. Viele kommen gezielt in den Weltladen, um bestimmte Produkte aus fairen Produktionsbedingungen zu kaufen.
Es kommen viele, die einfach nur reinkommen und mal schauen, um zu sehen, was eigentlich ist, was es gibt, und kommen dann aber wieder und sagen, ach, ich komme dann nochmal, und kommen aus der Stadt und sagen, ach, ich kaufe es lieber hier. Also das ist eigentlich das Schöne und auch die Gespräche mit den Leuten.
Durch dieses privatere Verhältnis zwischen Kundschaft und Laden und die entspannte Einkaufssituation ergeben sich immer wieder Gespräche und man nimmt sich die Zeit, um zu beraten und auf Kundenwünsche einzugehen. Man kennt sich. Zum Beispiel auch aus dem Rathaus. Der Weltladen Gotha betreibt zu Stadtratssitzungen eine Kaffeebar und beliefert die Büros der Verwaltung mit fair gehandeltem Kaffee. Und so kommt es, dass die Mitarbeiter der Stadt auch umgekehrt ihren Weg in den Weltladen finden. So auch Frau Mikulajczyk, ehemalige Finanzdezernentin der Stadt Gotha, die während unseres Interviews ihren Einkauf im Weltladen erledigt.
Okay. So, dann haben wir
den guten Ring. Und dann sind das die Karten, ne? Die ganzen.
Irgendwo haben wir auch Schmuck. Hier unten, wusste ich's doch. So, das haben wir alles. Die auch?
Die auch, ja.
Dann nehme ich die erst einmal schnell.
Gut.
Das ist, ui. Und der Teekalender ist schön.
Der kriegt mein Mann da drin Tee.
Ah, siehst du, ich habe es für die Schwiegertochter. Das hier. Und der ist...
Den hast du selber.
Der ist aber billig, Mensch.
Genau.
Schokos. So, jetzt haben wir die Karten. Und jetzt haben wir noch... Die ist süß mit dem Vogel. Die finde ich niedlich.
Das sind auch handgemalt, ne?
Also manche Sachen
kann man ja wirklich auch noch Leuten schenken, die das zu schätzen wissen.
Ja, das stimmt.
Es ist ein vertrautes Miteinander. Man hält ein Schwätzchen an der Ladentheke und tauscht sich über die Produkte aus. Die Seite der KundInnen, die hier mit einem guten Gewissen einkaufen gehen, haben wir nun also kennengelernt. Doch wie sieht die Organisation hinter den Weltläden aus? Ich habe mit Jana Felber von der Fähre aus Dresden gesprochen.
Die Faire Warenhandels EG ist eine Genossenschaft, die vor 25 Jahren von Weltläden hier aus der Region, allen voran Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, gegründet wurde. Bevor es die Faire gab, gab es hier in Dresden ein Regionallager der GEPA. Die GEPA ist einer der größten Importeure hier in Deutschland. Die haben vor 25 Jahren ihr Regionallager geschlossen und die Weltläden haben damals entschieden, nein, wir brauchen einen Großhändler vor Ort, der für uns die Waren vorselektiert, bei den Importeuren einkauft. Mittlerweile sind das über 50 faire Lieferanten, die wir hier führen und wo wir an einer Stelle für unseren Laden die Produkte einkaufen können. Und da das Genossenschaftsprinzip im ganzen fairen Handel relativ verbreitet ist, viele ProduzentInnen aus den produzierenden Ländern, sei es jetzt Afrika, sei es Südamerika, aber sei es auch hier im Norden, sind als Genossenschaft organisiert und deswegen ist damals auch die Faire als Genossenschaft gegründet worden. Und weil man natürlich von vornherein gesagt hat, okay, wenn wir eine Genossenschaft sind, dann können wir mitbestimmen und können auch Einfluss nehmen, welche Waren hier für uns ausgesucht werden.
Die Faire hält den Kontakt zu den ImporteurInnen, um die einzelnen Weltläden mit Waren zu versorgen.
Das sind vier schon recht große Importeure, die GEPA, El Puente, Weltpartner und Globo, aber zahlreiche kleine bis ganz Kleinstimporteure, die die Ware hier nach Deutschland holen, die darauf gucken, dass sie einen direkten Kontakt zu den ProduzentInnen vor Ort haben, die zum Teil auch Einfluss auf die Produktion der Ware nehmen, aber zum Teil auch wirklich sagen, okay, das ist das, was ihr produzieren könnt und das importieren wir hierher und versuchen es hier auf dem Markt zu verkaufen. Also das ist unterschiedlich. Ne? Manchmal nimmt man Einfluss, um es hier verkäuflicher zu machen. Manchmal nimmt man gerade nicht Einfluss, um dann ein recht ursprüngliches Produkt hier auf dem Markt auch zu haben.
Der direkte Kontakt zu den ProduzentInnen vor Ort läuft also über die Importeure ab. Die Fähre legt, wie der Name schon sagt, den Fokus in ihrer Arbeit darauf, dass die Waren fair gehandelt sind. Der Fokus liegt aber nicht nur auf einzelnen Produkten, sondern auf dem gesamten Unternehmen bzw. der gesamten Produktion der jeweiligen ProduzentInnen. Betrachtet werden hierfür unter anderem faire Bezahlung, keine Kinderarbeit und umweltgerechte Produktion. Man forciert außerdem eine Etablierung von langfristigen Kontakten.
Wir selber schauen immer darauf, dass sie nach Möglichkeit zusätzlich WFTO zertifiziert sind. WFTO ist die World Fair Trade Organisation. Es ist eine weltweit agierende Organisation, die sich die Strukturen der Unternehmen anschaut und nicht nur das einzelne Produkt betrachtet. Also wenn jetzt ein großer Kaffeelieferant in Deutschland ein einziges Fair Trade Produkt macht und alle anderen Produkte sind konventionell, habe ich immer so ein bisschen den Verdacht nach, wir geben uns mal ein schönes Gesicht nach draußen, machen hinten rum, aber das Geschäft mit unserer konventionellen Ware, die würden quasi kein Siegel der WFTO bekommen.
Ein weiterer wichtiger Punkt des fairen Handels ist auch hier der Versuch, den regionalen Markt bei den ProduzentInnen zu stärken.
Es ist nicht in allen Fällen nur so, dass die Produzenten das für uns produzieren oder darauf angewiesen sind, dass wir das denen abnehmen. Der faire Handel versucht auch, den regionalen Markt zu stärken. Also, dass die ProduzentInnen auch vor Ort ihre Produkte mitverkaufen können und nicht voll und vollständig auf den Export angewiesen sind. Das ist auch ein Ziel, diese regionalen Strukturen zu stärken, zu verbessern, sozusagen die Eigenverantwortung, also die ProduzentInnen hin zur Eigenverantwortung zu führen. Und dass man eben nicht davon abhängig ist, dass irgendjemand die komplette Kaffeeladung abkauft oder dass große Unternehmen die gesamte Kaffeeladung abkaufen und dann dementsprechend die Preise auch drücken können. Das vielleicht nochmal ganz kurz zu dem einen. Zu dem anderen würde ich gern sagen, dass es also das, was ich sehen kann, wenn ich mit ProduzentInnen rede, die hierher kommen, ist es ein entscheidender Unterschied, ob sie eben quasi unterdrückt werden von Menschen, die einfach ihre Ware abkaufen wollen, oder ob sie eine faire Handelspartnerschaft haben. Eine faire Handelspartnerschaft genauso wie Unternehmen hier in Deutschland miteinander handeln. Da begegnet man sich auf Augenhöhe, da schaut man auf Langfristigkeit, da versucht man nicht unnötig die Preise runterzudrücken und zu sagen, ich kaufe es nur, wenn du das so und so billig einkaufen kannst. Und da hat sich in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr viel geändert für die Menschen vor Ort. Es hat sich auch diesbezüglich was geändert, dass Frauen in Arbeit kommen, dass Frauen für ihre Familien mit Geld verdienen können, dass dann auch Kinder in die Schule gehen können. Weite Wege sind da immer noch ein Hindernis, aber je mehr Straßen auch wiederum gebaut werden, je mehr öffentlicher Verkehr stattfindet. Also diese ganzen Verbesserungen führen ja auch zu einer Eigenständigkeit und einer besseren Handelsposition am Ende wieder.
Aber auch global gesehen sieht Jana Felber eine Lösung im fairen Handel, auch im Hinblick auf den Umweltschutz. Doch wie nachhaltig ist dieses Handelskonzept für die Menschen auf der anderen Seite der Versorgungskette? Um das zu verstehen, muss man sich die ganze Sache mit den Fairtrade-Labels, die am Ende auf den Produkten landen, mal genauer anschauen. Es gibt einige seriöse Anbieter, die sich in regelmäßigen Abständen auf die Einhaltung der Fairtrade-Kriterien prüfen lassen. Darunter beispielsweise auch GEPA, die auch die Fähre und damit den Gotha-Weltladen beliefert. Das Problem mit den Fairtrade-Labels ist, dass Fairtrade kein geschützter Begriff ist, was zur Folge hat, dass alle möglichen Konzerne sich ihre eigenen Labels ausdenken, um das eigene Image aufzupolieren. Der gemeinnützige Verein Fairtrade Deutschland e.V., welcher als nationale Fairtrade-Organisation für Deutschland das Fairtrade-Siegel der Fairtrade Labeling Organizations International vergibt, hat auf seiner Website mehrere Studien zur Wirkung von Fairtrade veröffentlicht. Unter anderem wurden im Abstand von jeweils 5 Jahren seit 2012 mehrere Studien hierzu durchgeführt, die die Auswirkungen des fairen Handels für Kleinbauern und Bäuerinnen im globalen Süden analysiert haben. Dabei lag der Fokus auf dem Thema Armutsreduktion und vergleicht Fairtrade-Kooperationen mit nicht zertifizierten Organisationen. Auf die Ergebnisse möchte ich an dieser Stelle kurz eingehen. In der ersten Untersuchung von 2012 ziehen die Analysten vom Center for Evaluation, kurz CEFAL, die die ersten beiden Studien durchgeführt haben, das Fazit, dass Fairtrade wichtige positive Veränderungen für ländliche Gebiete erwirken und die Lebensumstände von ArbeiterInnen und KleinbäuerInnen verbessern kann. Wichtig ist dabei eine erhöhte Spar- und Investitionstätigkeit, verbunden mit einer Erweiterung des Planungshorizonts der ländlichen Bevölkerung. Dies wird ermöglicht durch einen Schutz vor Preiszerfällen und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in Form von unbefristeten Festanstellungen. Die Folgestudie von 2018 zieht das Fazit, dass fairer Handel einen großen Beitrag zum Wirkungsfeld mehr Würde, Vertrauen, Kontrolle und Wahlmöglichkeit leiste. Dafür spreche eine aktive Beteiligung der ProduzentInnen an demokratischen Entscheidungsprozessen verschiedener Fairtrade-Gremien. Darüber hinaus werde ein moderater Beitrag von Fairtrade in den Bereichen verbessertes Haushaltseinkommen, Vermögen und Lebensstandard, erhöhte Umweltverträglichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel und verstärkter Einfluss und Status von Kleinproduzenten gesehen. Die Abnahmepreise sind hierbei stabil geblieben. Einen begrenzten Einfluss von Fairtrade sieht man hier in den Wirkungsfeldern gemindertes Risiko und Vulnerabilität, erhöhte Ernährungssicherheit, verbesserter Zugang zu Basisdienstleistungen und verstärkte Zusammenarbeit und Gleichstellung der Geschlechter in den Gemeinden. Die Studie zieht hier die Schlussfolgerung, dass durch die Fairtrade-Zertifizierung eine positive Wirkung für die ProduzentInnen in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht erzielt werden kann. Inwieweit sich positive Veränderungen realisieren lassen, hänge jedoch in hohem Maße von den regionalen und kulturellen Rahmenbedingungen sowie der institutionellen Stärke und Organisationsform der jeweiligen Fairtrade-ProduzentInnen-Organisation ab. Die zweite Folgestudie von 2022, durchgeführt von Main Level Consulting, zieht ebenfalls einen Vergleich von Fairtrade-Kooperativen und nicht zertifizierten Organisationen. Die Studie führt hier beispielsweise an, dass Kaffeefarmer der peruanischen Kaffeekooperative La Florida im Durchschnitt ein 50% höheres Einkommen haben als Nicht-Fairtrade-Bauern. Auch das soziale Wohlergehen und die medizinische Versorgung könne durch zertifizierte Fairtrade-Kooperationen in den Communities verbessert werden, so das Fazit der Studie. Sie hebt außerdem die Notwendigkeit, die Bauern im Hinblick auf den Klimawandel zu unterstützen, hervor. Diese Probleme wurden und werden durch steigende Lebenshaltungskosten und die Corona-Pandemie in den letzten Jahren zudem noch verstärkt. Der Bericht skizziert die notwendigen Maßnahmen, um wieder Fortschritte auf dem Weg zu einem nachhaltigen Lebensunterhalt für Landwirte zu erzielen und Kleinbauernprodukten wie Bananen, Kakao und Kaffee eine Zukunft zu sichern. Dazu gehören erstens die Finanzierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, um die zunehmende Bedrohung der landwirtschaftlichen Produktion und der Ernährungssicherheit zu begrenzen. Zweitens, Zahlung höherer Preise an die Landwirte, die ein existenzsicherndes Einkommen ermöglichen und Investitionen in die Betriebe erlauben. Drittens, die Finanzierung und Unterstützung der Landwirte bei der Diversifizierung ihres Einkommens und der Modernisierung und Verbesserung der Betriebsführung. Viertens, die Steigerung der Nachfrage und der Handelsverpflichtungen, damit die Genossenschaften ihren Fairtrade-Absatz steigern können. Fünftens, die Unterstützung der Kooperativen bei der Ausweitung der Wertschöpfung entlang ihrer Lieferketten, was auch junge Menschen anziehen soll, in die Landwirtschaft einzusteigen. Und sechstens, die Messung und Abmilderung der unverhältnismäßigen Auswirkungen von Covid-19 auf Frauen und gefährdete Bevölkerungsgruppen. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels bzw. ein Stück weit die Eindämmung dieser ist heute mehr denn je eins der großen Ziele der Fairtrade-Bewegung. Tatsächlich gelebte Nachhaltigkeit und ihre Nachvollziehbarkeit durch die gesamte Lieferkette trägt bedeutend dazu bei, auch um Greenwashing-Kampagnen großer Konzerne als das zu erkennen, was sie sind. Um die bevorstehende und bereits stattfindende Klimakatastrophe noch abzuwenden, ist es zu spät. Aber wir können zumindest versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Dazu müssten wir grundlegend die Art, wie wir auf dieser Welt Dinge produzieren und mit unseren Ressourcen umgehen, ändern. Oder die Rettung unseres Lebensraumes kapitalisieren. Tatsächlich gelebter, fairer Handel kann auf jeden Fall seinen Beitrag dazu leisten. Was ist also das Fazit? Ich muss sagen, zu Beginn der ganzen Story wollte ich eigentlich nur Interviews mit Menschen machen, die in Gotha leben und arbeiten. So kam ich zu Frau Schulze und dem Weltladen. Als ich mir dann die ersten Gedanken über den Weltladen machte, kam für mich die Frage auf, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und ich muss sagen, das Ganze hatte für mich so einen White Saviorism-Beigeschmack. Ich hatte Bilder im Kopf von weißen Anfang 20ern mit Dreadlocks, die in Afrika ein freiwilliges Jahr machen und hinterher allen davon erzählen, wie glücklich die Menschen dort doch trotz ihres einfachen Lebens seien. Ich begann nach dem Haken an der ganzen Geschichte zu suchen und war überrascht, da nicht wirklich fündig zu werden. Googelt man die Begriffe Weltladen und Kritik, stößt man vor allem auf Kritik an Großkonzernen, die in den Handel mit Fairtrade-besiegelten Produkten einsteigen. Das hier ist jedoch kein Fall von selbstverliehenen Siegeln irgendwelcher Konzerne, die keine Bedeutung haben oder mit einem fairen Produkt in einer Palette von herkömmlich produzierten Waren aus diesen Ländern ihr Image aufpolieren wollen. Die MitarbeiterInnen der Weltläden engagieren sich ehrenamtlich. Und ein wirklich fairer Handel ist die Grundlage der ganzen Unternehmung. Auch die Studien zeichnen ein ähnliches Bild. Klar, niemand veröffentlicht eine Studie, die ihn oder sie selbst schlecht dastehen lässt, aber wir sprechen hier nicht von einem Konzern, der großartige Gewinne erzielen muss. Sowohl die ProduzentInnen als auch die ZwischenhändlerInnen sind genossenschaftlich organisiert und die Lieferketten nachvollziehbar. Eine gute Sache, oder? Im Vergleich zur Ausbeutung von Mensch und Umwelt, wie sie die Grundlage für einen großen Teil der Produktion und des Handels im kapitalistischen System auf dieser Welt ist, leider ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch wie heißt es so schön? Statistiken bedeuten für den Einzelnen gar nichts. Und wenn das bedeutet, dass ein Bauer in Südamerika dadurch ein höheres Einkommen, wirtschaftliche Planungssicherheit und die Möglichkeit hat, seine Kinder an eine Universität zu schicken, hat es doch irgendwie was gebracht. Und individuelle Kaufentscheidungen können langfristig einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Das zeigt sich beispielsweise auch in Statistiken zur Ernährung. 2021 war die Zahl der Menschen, die sich hierzulande fleischlos ernähren, so niedrig wie seit 1989 nicht mehr. Jana Felber von der Fähre sieht im fairen Handel vor allem eine Chance. Eine Chance für eine gerechtere Welt und ein Instrument gegen den Klimawandel.
Also eine Prognose ist aktuell sehr, sehr schwierig, weil wir durch die vielen Krisen doch in allen Gebieten gebeutelt sind. Auch der faire Handel ist davon nicht unbetroffen. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann ist es das, dass diese Bewegung, die gerade unter den Jugendlichen stattfindet, Fridays for Future, sich einsetzen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das findet sich eigentlich in den fair gehandelten Produkten wieder. Und wenn man da einfach jetzt einen Link schaffen könnte und sagen könnte, ja, fairer Handel, das ist eigentlich das für unsere Weltwirtschaft, wo es gerechter wird, wo die Umwelt geschützt wird, wo Nachhaltigkeit stattfindet. Und wenn wir einfach fair miteinander umgehen und fair miteinander handeln, dann bewegt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen was. Auch Gerechtigkeit, auch Gleichberechtigung von Männern und Frauen, auch Umweltschutz, auch Nachhaltigkeit. Also das ist eigentlich ein Schlüssel, den wir hier in der Hand halten, der sich über 30, 35 Jahren als Graswurzelbewegung in den Weltläden immer mehr etabliert hat. Und wenn wir es jetzt schaffen, das auf die große Ebene zu heben, dann wäre richtig viel gewonnen für alle. Ich würde sogar so weit gehen, weltweit zu sagen.